Es ist Heiligabend. Im Wohnzimmer eines Bauernhauses versammelt sich eine Familie zur Bescherung. Kinder sitzen gespannt vor den Geschenken. Und mittendrin ein 4-jähriges Mädchen. Sie kann nicht mehr laufen. Ihr Vater trägt sie in das Zimmer. Die Geschenke liegen bereit, doch sie wird keines mehr auspacken.
Willkommen zu Hinter der Robe, der Justizpodcast. Wir erzählen echte Fälle aus der Justiz, erklären rechtliche Entscheidungen und sprechen darüber, was Entscheidungen mit Menschen machen. Mein Name ist Sascha, ich bin Richter am Landgericht.
Und ich bin Viktoria, ich bin Rechtspflegerin.
Der Fall, über den wir heute sprechen, ist schwer auszuhalten und hat uns persönlich sehr bewegt. Wenn ihr also merkt, dass euch das nicht gut tut, dann setzt die Folge lieber aus und hört bei der nächsten wieder rein.
Ja, wie immer sind unsere Fälle anonymisiert und beruhen auf veröffentlichten Entscheidungen. Die Namen haben wir geändert. Ein kleines Mädchen, nicht einmal 2 Jahre alt, hat ständig Durst. Sie trinkt und trinkt, sie muss immer wieder zur Toilette. Die Eltern werden aufmerksam und machen selbst einen Test, mit einem Urinteststreifen. Das Ergebnis? Zu viel Zucker im Urin. Die Eltern gehen zum Arzt und noch am selben Tag erhalten sie den Anruf des Arztes mit dem Ergebnis. Der Blutzucker ist viel zu hoch, Verdacht auf Diabetes. Das Kind müsse sofort in eine spezialisierte Klinik. Doch die Eltern zögern, sie suchen zunächst andere Wege, andere Antworten. Der Schulmedizin stehen sie skeptisch gegenüber. Erst als das Jugendamt eingeschaltet wird und der Druck steigt, bringen sie das Mädchen ins Krankenhaus. Die Diagnose ist eindeutig. Diabetes Typ 1, eine Autoimmunerkrankung, bei der die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert. Eine Heilung ist nicht möglich. Ohne lebenslange Insulinzufuhr steigt der Blutzucker immer weiter an. Ohne Behandlung führt das unweigerlich zum Tod. Die Eltern tun sich mit der Diagnose ausgesprochen schwer und lehnen eine sofortige Insulingabe im Klinikum ab. Dies wird von den Ärzten auch akzeptiert mit dem Hinweis, dass eine Insulingabe auch noch in den nächsten 36 Stunden erfolgen könne. Die Eltern fahren nach Hause und vereinbaren einen Termin bei einem homöopathisch ausgerichteten Arzt. Doch noch am selben Nachmittag sprechen 2 Mitarbeiter des Jugendamtes persönlich bei den Eltern vor und verlangen, dass dem Mädchen eine sofortige Insulingabe ermöglicht werden solle. Doch die Eltern entscheiden sich, zunächst den Termin bei dem homöopathisch ausgerichteten Arzt wahrzunehmen, der die Diagnose am nächsten Tag bestätigt. Daraufhin begeben sich die Eltern in die Klinik, in der das Kind und die Mutter stationär aufgenommen werden. Die Eltern werden geschult. Sie lernen, wie sie Insulin spritzen, den Blutzucker kontrollieren und worauf sie achten müssen. Sie erfahren, dass nicht nur Unterzuckerungen gefährlich sind, sondern auch Überzuckerungen, vor allem die sogenannte Ketoazidose, eine lebensgefährliche Übersäuerung des Körpers, die durch Insulinmangel entsteht. Auf den Vorschlag der Mutter, das Kind einer Rohkosttherapie zu unterziehen, erklärt die behandelnde Ärztin erneut, dass eine Insulinbehandlung zwingend notwendig sei. Die Eltern sind letztlich bereit, sich in diese Notwendigkeit einzufinden. In der Folgezeit spritzen sie regelmäßig Insulin, messen den Blutzuckerwert und kontrollieren die Nahrungsmittelzufuhr. Eine optimale Blutzuckereinstellung gelingt zwar nicht, die Versorgung ist aber insoweit genügend, dass sich das Mädchen körperlich und geistig normal und unauffällig entwickelt. Dennoch bleiben Zweifel. Die Mutter wendet sich an einen rechtsextremistischen Arzt, der den Eltern die von ihm erfundene germanische neue Medizin näherbringt und die Erkrankung auf einen Wasserkonflikt zurückführt. Da das Kind in einen See gefallen sei, müsse dieses Schockerlebnis aufgearbeitet und dadurch aufgelöst werden. Zwar geht er ebenfalls von einer Insulinpflichtigkeit aus, doch behauptet er, dass bei Auflösung des biologischen Konflikts diese überwunden werden könne. Die Eltern versuchen daraufhin, ihrer Tochter positive Erfahrungen mit Wasser zu vermitteln und gehen mit ihr mehrfach ins Schwimmbad. Eine Verbesserung tritt jedoch nicht ein. Zwar versorgen sie ihre Tochter in den folgenden Jahren, wie sie es gelernt haben, doch eine regelmäßige ärztliche Betreuung, wie sie medizinischer Standard wäre, erfolgt nicht. Das Kind wird keinem Facharzt mehr vorgestellt. Die Rezepte holt der Vater in einer Fachpraxis, in der er wahrheitswidrig behauptet, das Kind werde in einer Spezialklinik betreut. Dann kommt Weihnachten 2009. In der Familie breitet sich ein Infekt aus. Die Eltern, Verwandte und andere Kinder sind krank. Und am 23. Dezember beginnt sich auch der Zustand des Mädchens zu verschlechtern. Sie erbricht sich, wirkt müde und trinkt auffallend viel. In der Nacht werden die Symptome stärker, doch die Eltern gehen davon aus, dass auch sie lediglich an einem grippalen Infekt leidet. Am Morgen des 24. Dezember ist das Kind kaum noch ansprechbar. Es ist extrem schwach, will nur noch liegen, hat eine trockene Zunge und kann kaum noch sprechen. Der Blutzuckerwert liegt über dem, was das Gerät messen kann, also deutlich über 400 Milligramm pro Deziliter. Ein normaler Blutzuckerwert liegt ungefähr zwischen 70 und 140 Milligramm pro Deziliter. Trotz vorhandener Teststreifen messen sie den Ketonwert im Urin nicht. Die Eltern spritzen mehrfach Insulin, doch der Wert sinkt nicht. Sie gehen davon aus, dass das Insulin aufgrund des grippalen Infekts zeitverzögert wirkt und holen keine ärztliche Hilfe. Was sie nicht erkennen, ihr Kind zeigt längst die typischen Anzeichen einer Ketoazidose. Extrem hoher Blutzucker, starker Durst, große Urinmengen, Erbrechen, Austrocknung und zunehmende Schwäche. Am Abend wird das Mädchen zur Bescherung in das Wohnzimmer getragen. Sie reagiert nicht auf die Geschenke, beteiligt sich nicht mehr am Geschehen und liegt schließlich auf dem Schoß ihrer Mutter. Gegen 21 Uhr erleidet sie einen Herz-Kreislauf-Stillstand und ihre Atmung setzt aus. Der Vater beginnt sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Notarzt wird alarmiert. Das Mädchen kann zunächst reanimiert werden, doch die Schäden sind bereits zu schwer. Es wird ein Blutzucker von 759 Milligramm pro Deziliter gemessen. Ein extrem lebensbedrohlicher Zustand. Das Blut ist stark übersäuert, die Organe versagen. Am 25. Dezember um 16 Uhr werden die lebenserhaltenden Maßnahmen beendet. Das Mädchen stirbt, im Beisein ihrer Eltern. Bevor wir uns jetzt die rechtliche Seite anschauen, Sascha, du bist ja auch Richter, sind Fälle für dich anders, bei denen es um Kinder geht?
Ja, auf jeden Fall. Wenn Kinder betroffen sind, wird einem oft besonders deutlich, wie verletzlich diese Menschen sein können und wie abhängig Kinder von den Entscheidungen der Erwachsenen um sie herum sind. Aber gleichzeitig darf ich mich natürlich von diesen Emotionen nicht leiten lassen und muss stets eine rechtlich tragfähige Entscheidung fällen. Aber auf der menschlichen Ebene gehen mir solche Fälle immer nahe.
Wir sprechen hier ja nicht darüber, dass die Eltern etwas aktiv getan haben, sondern eher darüber, dass sie eben nichts veranlasst haben. Wie haben sich denn die Eltern hier strafbar gemacht?
Also die Eltern haben sich hier strafbar gemacht wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Und von einer fahrlässigen Tötung durch Unterlassen spricht man, wenn jemand trotz einer rechtlichen Pflicht zum Eingreifen nicht handelt, dadurch der Tod eines Menschen eintritt und dieser bei pflichtgemäßem Handeln vermeidbar gewesen wäre.
Und ab wann wird dann nichts tun strafbar? Also ab wann reicht es nicht mehr aus, einfach abzuwarten?
Ein bloßes Abwarten reicht strafrechtlich gesehen dann nicht mehr aus, wenn sich eine konkrete, erkennbare Gefahr für das Leben oder die Gesundheit so verdichtet hat, dass ein sofortiges Handeln erforderlich ist. Und hier war das eben so, spätestens am Morgen des 24. Dezember 2009 war dieser Punkt erreicht. Das Kind zeigte extrem hohe Blutzuckerwerte, also über dem Messbereich deutlich über 400 Milligramm pro Deziliter. Es hatte starken Durst, musste massiv Wasser lassen, zeigte deutliche Anzeichen einer Dehydrierung. Also es hatte eine trockene Zunge, konnte kaum noch sprechen. Es hat sich erbrochen und war einfach erheblich schwach. Und in dieser Kombination entspricht dies einer schweren Ketoazidose und unterscheidet sich deutlich von einem bloßen grippalen Infekt.
Zudem blieb ja auch die Vergabe von Insulin wirkungslos und die Eltern verfügten ja über grundlegende Kenntnisse der Erkrankung ihrer Tochter, sodass das hätte auffallen müssen.
Genau, das sind auch zwei wichtige Gesichtspunkte, die du gerade angesprochen hast. Und in dieser Gesamtsituation mussten die Eltern erkennen, dass ein akut lebensbedrohlicher Zustand vorlag und unverzüglich ärztliche Hilfe erforderlich war. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt war ein weiteres Abwarten nicht mehr vertretbar und damit auch strafrechtlich relevant.
Und die Eltern handelten dann dadurch sorgfaltspflichtwidrig, dass sie die unbedingt erforderliche notärztliche Behandlung nicht veranlasst haben?
So ist es. Das Gericht wirft den Eltern im Übrigen nicht nur vor, dass sie die akute Situation am 24. Dezember falsch eingeschätzt haben. Zusätzlich gibt es noch weitere Gesichtspunkte, die zu berücksichtigen waren. Die Eltern hätten schon vorher mehr dafür tun müssen, um mit der Erkrankung ihrer Tochter richtig umgehen zu können. Sie haben ihre Tochter nicht dauerhaft von spezialisierten Diabetesärzten oder einer entsprechenden Fachklinik betreuen lassen, obwohl gerade bei Kindern mit Diabetes eine solche regelmäßige Betreuung zum medizinischen Standard gehört.
Ja, und die Betreuung dient ja auch nicht nur dazu, das Insulin richtig einzustellen oder Werte zu kontrollieren. Dort werden die Eltern ja auch geschult und sensibilisiert für genau diese Anzeichen.
Absolut. Also sie lernen fortlaufend, welche Risiken und Symptome die Erkrankung mit sich bringt. Also auch die Risiken einer Ketoazidose, woran man gefährliche Situationen erkennt und wie man in einem Notfall reagieren muss.
Ja, an den Weihnachtsfeiertagen hatte die Familie ja Besuch von weiteren Verwandten. Warum trifft gerade Eltern die Pflicht, ärztliche Hilfe zu holen und nicht die weiteren Verwandten?
Ja, eine Strafbarkeit wegen Unterlassens setzt immer voraus, dass den Täter eine besondere Rechtspflicht trifft, den tatbestandlichen Erfolg, hier also den Tod des Kindes, zu verhindern. Und diese Pflicht nennt man Garantenstellung. Und man unterscheidet hier zwei Arten von Garantenstellung. Einmal den Beschützergarant und den Überwachungsgarant. Der Beschützergarant ist verpflichtet, ein bestimmtes Rechtsgut, insbesondere Leben und Gesundheit, vor Gefahren zu schützen. Diese Beschützergarantenstellung ergibt sich typischerweise aus engen persönlichen Beziehungen oder besonderen Vertrauensverhältnissen. Zum Beispiel Eltern gegenüber Kindern, Ehepartner untereinander oder Personen, die die tatsächliche Obhut über ein Kind übernehmen, Lehrer, Erzieher oder so. Und der Überwachungsgarant ist verantwortlich dafür, Gefahren abzuwehren, die von einer bestimmten Gefahrenquelle ausgehen. Betrifft zum Beispiel Tierhalter. Der Tierhalter muss ja dafür Sorge tragen, dass sein Tier niemanden verletzt oder den Betreiber einer Baustelle, der ja auch gewisse Sicherungsmaßnahmen treffen muss.
Hier waren die Eltern also Beschützergaranten. Ihre Garantenstellung ergibt sich ja unmittelbar aus der elterlichen Sorge, diese verpflichtet, für das Leben und die Gesundheit ihres Kindes zu sorgen und es auch vor Gefahren zu schützen.
Ja, und gleichzeitig war diese Schutzpflicht der Eltern auch besonders konkret ausgeprägt. Die Eltern wussten, dass ihre Tochter an einem insulinpflichtigen Diabetes Typ 1 litt. Also eine Erkrankung, die unbehandelt lebensbedrohliche Zustände wie eine Ketoazidose hervorrufen kann.
Was genau wird denn von Eltern erwartet in solch einer Situation?
Ja, von den Eltern wird in einer solchen Situation erwartet, dass sie im Rahmen ihrer elterlichen Sorge alles Erforderliche tun, um Leben und Gesundheit ihres Kindes zu schützen. Sie waren also hier gehalten, ihre Tochter mit genügend Insulin zu versorgen und nicht nur Unterzuckerungen, sondern ebenso auch massive Überzuckerungen zu verhindern. Sie mussten eben typische Warnzeichen einer Ketoazidose erkennen und das Ganze auch richtig einordnen. Gerade natürlich auch vor dem Hintergrund ihrer Kenntnisse bezüglich dieser Erkrankung. Sie hatten sich ja zumindest durch eigenes Einlesen mit der Erkrankung beschäftigt und kannten auch die grundsätzlichen Risiken.
Ja, und spätestens am Morgen des 24. Dezember lagen bei ihrer Tochter ja dann mehrere eindeutige Symptome vor. Eben der extrem hohe Blutzuckerwert, starker Durst, große Urinmengen, deutliche Dehydrierung, Erbrechen und eine erhebliche Schwäche.
Und das Ganze konnte man nicht einfach als grippalen Infekt bewerten, sondern das war ein akuter Notfall. Und hier befanden sich die Eltern an einem Punkt, an dem klar war, jetzt müssen wir handeln. Und in einer solchen Situation wird von den Eltern erwartet, dass sie im Urin ihrer Tochter eine Ketonmessung vornehmen und auch ärztliche Hilfe hinzuziehen bei positivem Befund, damit das Kind auch notärztlich versorgt werden kann.
Die Eltern haben ja Insulin gegeben. Spricht das nicht dafür, dass sie sich gekümmert haben?
Grundsätzlich ja. Die Eltern haben ja den Blutzucker gemessen und auch wiederholt Insulin gespritzt. Das Problem ist hier aber, dass das allein nicht ausreicht. Der Zustand des Kindes verbesserte sich trotz der Verabreichung von Insulin nicht. Also der Blutzucker blieb extrem hoch, also deutlich über dem Messbereich, und auch der körperliche Zustand verschlechterte sich gleichzeitig weiter deutlich. Und das war für die Eltern ein Warnsignal. Dann reicht es nicht mehr aus, einfach abzuwarten oder nur selbst zu handeln. Hier bestand die ganz konkrete Pflicht, die Situation als Notfall zu erkennen und unverzüglich ärztliche Hilfe zu holen. Und die Eltern haben aus Sicht des Gerichts nicht das Richtige getan, als es eben darauf ankam.
Jetzt ist es ja so, dass die Eltern eine gewisse Skepsis gegenüber der Schulmedizin haben. Welche Rolle spielt diese Skepsis? Also darf man der Schulmedizin eigentlich misstrauen?
Also die Skepsis gegenüber der Schulmedizin spielt hier eine ganz zentrale Rolle, weil sie eben auch erklärt, warum die Eltern die Situation so eingeschätzt haben, wie sie es getan haben.
Ja, und grundsätzlich ist es ja auch legitim, medizinische Entscheidungen zu hinterfragen oder alternative Ansätze in Betracht zu ziehen.
Ja, also Eltern dürfen sich auch informieren, nachfragen und sich auch eine eigene Meinung bilden. Das ist ja Teil ihrer Selbstbestimmung. Jetzt kommt das große Aber. Es lag eine akute Gefahr für Leben und Gesundheit der Tochter vor. Die Eltern bewegten sich nicht in einer Grauzone, sondern es lag eine Situation vor, die medizinisch eindeutig war. Es lagen ja typische, schwerwiegende Symptome einer Ketoazidose vor, also ein Zustand, der unbehandelt tödlich verläuft. Und die Überzeugungsbildung der Eltern führte dazu, dass diese akute Gefahr nicht mehr richtig wahrgenommen bzw. falsch bewertet wurde. Diese eindeutigen Warnsignale wurden einfach ausgeblendet bzw. missinterpretiert. Sie haben das Ganze als grippalen Infekt eingeschätzt und haben darauf vertraut, dass der Zustand ihrer Tochter sich verbessern wird.
Aber unabhängig davon stellt sich ja auch noch eine entscheidende Frage, nämlich die, ob das Kind hätte gerettet werden können, wenn die Eltern ärztliche Hilfe geholt hätten.
Das ist bei Unterlassungsdelikten immer zu prüfen. Das nennt sich quasi Kausalität. Also man stellt sich die Frage, wäre der Tod bei Vornahme der gebotenen Handlung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeblieben? Und das Gericht hat jetzt festgestellt, das Kind hätte die Stoffwechselentgleisung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überlebt, wenn es im Laufe des 24. Dezember, also bis zum Abend, ärztlich behandelt worden wäre. Solange das Kind ansprechbar und bei Bewusstsein war, und das war ja über weite Teile des Tages der Fall, hätte die Ketoazidose durch die üblichen notfallmedizinischen Maßnahmen innerhalb weniger Stunden behandelt werden können. Also durch die Zufuhr von Flüssigkeit über Infusionen, die Gabe von schnell wirkendem Insulin, um eben den Mangel an Insulin auszugleichen.
Für die fahrlässige Tötung durch Unterlassen reicht das alles ja noch nicht aus. Wir müssen uns jetzt auch noch mit der Frage beschäftigen, ob die Eltern überhaupt erkennen konnten, wie lebensgefährlich die Situation tatsächlich war. Also konnten sie erkennen bzw. vorhersehen, dass ihre Tochter sterben könnte, wenn sie keine ärztliche Hilfe einholen?
Hier müssen wir ein wenig differenzieren zwischen der sogenannten objektiven und subjektiven Vorhersehbarkeit. Bei der objektiven Vorhersehbarkeit stellt man sich die Frage, ob die Eltern hätten erkennen können, wie gefährlich die Situation ihrer Tochter tatsächlich war. Und der Grund hierfür liegt in der Erkrankung selbst. Die schwere Ketoazidose ist keine harmlose Begleiterscheinung von Diabetes, sondern ein akut lebensbedrohlicher Zustand. Wenn im Körper über längere Zeit Insulin fehlt, kann der Zucker nicht mehr richtig verarbeitet werden. Das heißt, der Körper übersäuert zunehmend und diese Übersäuerung greift schließlich lebenswichtige Organe an. Irgendwann funktionieren Herz, Kreislauf und andere Organe nicht mehr richtig, bis es dann schlussendlich zu einem Multiorganversagen und zum Tod kommt.
Und was hat es dann mit der subjektiven Vorhersehbarkeit auf sich?
Ja, da muss man sich die Frage stellen, ob die tödliche Folge dessen, dass keine ärztliche Hilfe herbeigeholt wurde, für die Eltern in der konkreten Situation am 24. Dezember auch subjektiv vorhersehbar war. Und dieser eben beschriebene Verlauf ist bei einer unbehandelten Ketoazidose medizinisch bekannt und typisch. Die Eltern mussten jetzt nicht jede medizinische Einzelheit verstehen. Sie hätten aber wissen müssen, dass eine unbehandelte Ketoazidose tödlich enden kann. Genau darauf wird bei Diabetes-Schulungen, auch in Informationsmaterialien oder im Umgang mit der Erkrankung immer wieder hingewiesen.
Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass die Eltern sich wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen strafbar gemacht haben und auch warum. Was mich allerdings ein wenig überrascht hat, war, dass trotz dieses schweren Vorwurfs die Eltern nur in Anführungszeichen zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt wurden und dass Ganze wurde auch noch zur Bewährung ausgesetzt. Da frage ich mich, wie das zusammenpasst. Kannst du das mal erklären?
Also wenn man sich jetzt nur das Ergebnis anguckt, wirkt das in der Tat überraschend. Ein Kind stirbt und im Urteil stehen dann 8 Monate auf Bewährung. Um das aber zu verstehen, muss man sich anschauen, wie das Strafrecht Fälle bewertet und worauf es bei der Strafzumessung ankommt. Ein wichtiger Punkt ist erstmal der Strafrahmen selbst. Bei der fahrlässigen Tötung sagt der Gesetzgeber, das kann bestraft werden mit einer Geldstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Das heißt, wenn durch eine fahrlässige Tötung beispielsweise 100 oder 200 Menschen versterben, dann kann der Täter maximal nur 5 Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Das wirkt auf viele erstaunlich wenig, wenn man bedenkt, dass ein Mensch gestorben ist. Und interessant ist auch der Vergleich zu anderen Delikten, wie zum Beispiel zu der Körperverletzung. Wenn also der Täter dem Geschädigten eine Ohrfeige verpasst, dann macht er sich ja wegen Körperverletzung strafbar. Und da ist das Strafmaß exakt gleich wie bei der fahrlässigen Tötung, also auch Geldstrafe oder maximal 5 Jahre Freiheitsstrafe. Bei einer gefährlichen Körperverletzung, wenn jetzt also ein Gegenstand noch bei der Körperverletzungstat benutzt wird, dann liegt der Strafrahmen bei 6 Monaten bis 10 Jahre. Und aus diesem Vergleich wird deutlich, dass das Strafrecht nicht nur auf das Ergebnis schaut, also auf den Tod des Kindes, sondern maßgeblich darauf, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Wichtig ist auch der Verschuldensgrad, also ob der Täter vorsätzlich oder fahrlässig handelte. Also seine innere Haltung wird dann beim Strafmaß mit berücksichtigt. Beim Vorsatz nimmt der Täter den Erfolg zumindest billigend in Kauf. Und bei der Fahrlässigkeit will der Täter den Erfolg gerade nicht. Er sieht zwar die Gefahr, vertraut aber ernsthaft darauf, dass schon nichts passieren wird. Dann kommt es auch beim Strafmaß noch auf die Frage an, ob jemand etwas aktiv getan hat oder ob nur ein Unterlassen vorliegt. Das Unterlassen wird nämlich im Strafrecht anders bewertet als ein aktives Tun. Wer aktiv auf einen anderen Menschen einschlägt, verwirklicht ein deutlich intensiveres Unrecht als jemand, der ja pflichtwidrig nicht eingreift. Und bei Unterlassungsdelikten besteht dann immer die Möglichkeit einer Strafmilderung.
Das bedeutet, dass ein fahrlässiges Verhalten mit tödlichem Ausgang milder bestraft werden kann als eine vorsätzliche Körperverletzung ohne tödliche Folgen?
So ist es. Was auch interessant ist, in solchen Fällen werden Verfahren häufig auch einfach nur eingestellt oder eingestellt gegen Geldauflage oder man hat die Möglichkeit, von der Strafe abzusehen. Und von der Strafe sieht man dann ab, wenn die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, so schwer sind, dass die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre. Das wird regelmäßig beim Tod von nahen Angehörigen bejaht. Denn der Vorwurf, für den Tod eines nahen Angehörigen verantwortlich zu sein, das kann man nicht anderweitig aufwiegen und das wird einen ein Leben lang verfolgen.
Ja, gerade dein letzter Punkt ist für mich auch ausschlaggebend. Und dennoch habe ich nicht damit gerechnet, als ich das erste Mal das Urteil gelesen habe, dass dabei eine Strafe von 8 Monaten auf Bewährung rauskommt. Denn natürlich ist es immer leicht, rückblickend die Sache zu betrachten. Aber beim Lesen habe ich mir gedacht, als sie die Diagnose noch nicht hatten und die Symptome festgestellt haben, da haben sie einen Urintest gemacht. Und jetzt wissen sie, dass ihre Tochter an Diabetes erkrankt ist und es sind ähnliche Symptome festzustellen und sie machen diesen Urintest nicht. Wie kam das Gericht denn in diesem Fall zu diesem Strafmaß?
Also das Gericht geht bei der Strafzumessung immer in 2 Schritten vor. Erstens, wir gucken uns den Strafrahmen an, also den gesetzlichen Rahmen, innerhalb dessen sich die Strafe bewegen darf. Das haben wir gerade besprochen. Da wir ein Unterlassungsdelikt haben, also eine fahrlässige Tötung durch Unterlassen, hat sich der Strafrahmen verschoben. Also wir liegen irgendwo zwischen einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe von jetzt nicht 5 Jahren, sondern 3 Jahren und 9 Monaten. Das erkläre ich jetzt auch nicht im Weiteren, weil das würde, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. Und im zweiten Schritt gucken wir uns dann an, wo wir in diesem Rahmen konkret liegen. Was ist als angemessen anzusehen? Und hierfür gucken wir uns eben die Umstände des Einzelfalls an. Also alles, was für und gegen den Täter spricht.
Und was spricht denn für die Eltern?
Ja, eine ganze Reihe von Punkten sprechen zugunsten der Eltern. Also beide haben in der Hauptverhandlung ein sehr weitreichendes Geständnis abgelegt. Sie waren zum Tatzeitpunkt nicht vorbestraft. Sie bereuen ihr pflichtwidriges Verhalten ernsthaft. Sie sind vom Tod ihrer Tochter selbst schwer getroffen und leiden bis heute darunter. Die Tat liegt bereits länger zurück und auch der Verlauf der Ermittlungen war für die Eltern zusätzlich psychisch belastend. Das Verfahren wurde ja zunächst eingestellt, dann wurde es wieder aufgenommen und dann kam es zur Anklageerhebung. Unwichtig ist auch, es handelt sich hier um eine unbewusste Fahrlässigkeit. Also die Eltern haben die Gefahr gerade nicht erkannt und schlussendlich war das kein aktives Tun, was die Eltern an den Tag gelegt haben, sondern es war ein pflichtwidriges Unterlassen.
Und was spricht gegen die Eltern?
Ja, da das Gericht gesagt, der Pflichtverstoß wiegt sehr schwer. Die Eltern haben über einen langen Zeitraum hinweg, also vom Morgen bis zum Abend des 24. Dezember, die Situation bei ihrer Tochter falsch eingeschätzt. Die Eltern haben eindeutige und klare Symptome einer lebensbedrohlichen Ketoazidose übersehen, obwohl sie dies hätten tun können und auch müssen. Sie haben in dieser Zeit keine ärztliche Hilfe geholt, obwohl genau das das Leben des Kindes gerettet hätte.
Besonders wichtig ist auch, dass die Eltern ja über längere Zeit hinweg, also im Grunde seit der Diagnose des Diabetes bei ihrer Tochter im September 2007, keine regelmäßige fachärztliche Betreuung durch eine kinderdiabetologische Fachpraxis oder Fachklinik in Anspruch genommen haben, obwohl das ja bei diabeteserkrankten Kindern medizinischer Standard ist.
Ja, da hast du absolut recht. Die Eltern waren also nicht ausreichend auf solche Situationen vorbereitet. Hätten sie ärztliche Betreuung wahrgenommen, dann wären sie geschult und dafür sensibilisiert worden, auf Anzeichen einer Ketoazidose zu achten, diese sachgerecht zu bewerten und auch entsprechend zu agieren.
Ja, das stimmt. Hinzu kommt ja auch noch, dass die Eltern in einem rechtsextremen völkisch-nationalen Milieu sozialisiert sind. Sie sind in einer Artgemeinschaft aufgewachsen. Der Vater hat die Viking-Jugend besucht. Sie führten ein Aussteigerleben und hatten Skepsis gegenüber der Schulmedizin. Zum Beispiel waren auch ihre insgesamt 6 Kinder nicht geimpft. Also sie sind mit einer ganz anderen Ideologie groß geworden und sie haben die Warnsignale anders bewertet und waren ja auch überzeugt davon, dass sie gerade richtig handeln. Berücksichtigt das Strafrecht, dass Menschen in einem anderen Weltbild groß geworden sind?
Ja, also die Herkunft, die Prägung und auch die Weltanschauung können natürlich berücksichtigt werden, aber sie entbinden grundsätzlich nicht von strafrechtlicher Verantwortung. Der Grund liegt darin, dass die fahrlässige Tötung nicht verlangt, dass jemand tatsächlich erkannt hat, was passiert. Es reicht, dass er es hätte erkennen können und müssen. Und genau deshalb hat das Gericht hier auch so viel Wert auf die Schulungen, die Informationsmaterialien und die Möglichkeit einer fachärztlichen Betreuung gelegt.
Das heißt also, die Überzeugungen der Eltern erklären möglicherweise, warum sie so gehandelt haben, aber sie erklären eben nicht, warum sie nicht verantwortlich sein sollen.
Genau. Wer Verantwortung für ein Kind übernimmt, muss sich an objektiven Maßstäben messen lassen. Auch dann, wenn die eigene Überzeugung etwas anderes sagt.
Ja, interessant. Und warum wurde die Strafe dann zur Bewährung ausgesetzt? Wovon ist das abhängig?
Also Bewährung bedeutet erstmal, die Freiheitsstrafe wird nicht vollstreckt, wenn das Gericht erwartet, dass der Verurteilte künftig straffrei bleibt. Diese Erwartung nennt man positive Sozialprognose. Da hier die Eltern zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt wurden, diese also unter einem Jahr liegt, wird die Bewährung in aller Regel bei Annahme einer positiven Sozialprognose bejaht. Das Gericht würdigt dann alle Umstände der Person und des Lebensumfelds, also etwa Vorstrafen, Lebensverhältnisse, Beruf, Familie und auch das Verhalten nach der Tat.
Und wann liegt eine günstige Sozialprognose dann vor?
Ja, also eine günstige Sozialprognose liegt typischerweise vor, wenn der Täter sozial eingebunden ist, beruflich, familiär gefestigt und sein Verhalten oder seine Lebensumstände sich erkennbar positiv verändert haben. Das ist aber anders, wenn sich ein kriminelles Verhalten bereits verfestigt hat. Zum Beispiel bei einer langjährigen fortgesetzten Delinquenz, also einer Neigung, straffällig zu werden. Wenn zum Beispiel die fehlende Therapiebereitschaft bei Drogenabhängigen besteht, dann kann man nicht mehr von stabilen Bedingungen sprechen.
Und wie ist das in unserem Fall?
Hier geht das Gericht davon aus, dass die Eltern ihr Fehlverhalten erkannt haben. Die Verurteilung dient als Warnschuss. Und das Gericht geht eben davon aus, dass die Eltern künftig auch ohne Einwirkung eines Strafvollzugs keinerlei Straftaten mehr begehen werden. Das Gericht geht auch davon aus, dass die Eltern durch das Geschehen bereits massiv belastet sind. Und es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sie ihre übrigen 5 Kinder vernachlässigen werden.
Ja, und obwohl die Eltern zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden sind, bleibt ja am Ende irgendwie ein schwieriges Gefühl zurück, denn auf der einen Seite steht natürlich ein schwerer Vorwurf im Raum. Also die Eltern haben nicht erkannt, wie gefährlich die Situation um ihre Tochter gerade ist, obwohl sie hätten handeln müssen. Und dieses Unterlassen hat nach den Feststellungen des Gerichts letztlich zum Tod ihres eigenen Kindes geführt. Und auf der anderen Seite hat man dann natürlich Eltern, die ihr eigenes Kind verloren haben und die erleben mussten, wie ihre Tochter an Heiligabend vor ihren Augen zusammenbricht und später im Krankenhaus dann auch verstirbt. Und deshalb stellt sich da vielleicht die schwierigste Frage, fühlt sich so eine Strafe in dieser Situation überhaupt richtig an?
Ja, das ist keine einfache Frage, die man pauschal mit Ja oder Nein beantworten kann. Wenn man jetzt auf das Ergebnis schaut, also darauf, dass ein kleines Kind gestorben ist, wirkt eine Freiheitsstrafe von 8 Monaten auf Bewährung vielleicht etwas milde. Viele würden wahrscheinlich intuitiv erwarten, dass so etwas deutlich härter bestraft werden muss. Aber, wie schon gesagt, das Strafrecht schaut nicht nur auf das Ergebnis, sondern auch auf die Frage, wie es dazu gekommen ist und wer die Täter sind. Hier geht es eben nicht um Eltern, die ihrem Kind bewusst etwas antun wollten. Das Gericht ist vielmehr davon ausgegangen, dass die Eltern ja die Situation fatal falsch eingeschätzt haben. Dass sie gehofft haben, ihre Tochter werde sich wieder erholen. Dass sie die Lebensgefahr nicht erkannt haben, obwohl sie sie hätten erkennen können und müssen. Und ich glaube, diese Spannung spiegelt sich auch im Urteil wider. Das Gericht sagt einerseits ganz klar, dass das ein schwerer Pflichtverstoß war, worauf das Strafrecht natürlich auch reagieren muss. Aber es sagt eben auch, dass diese Eltern durch das Geschehen selbst bereits in einer Weise getroffen worden sind, ja, die man kaum in Worte fassen kann.
Gibt es denn etwas, das dich an dem Fall besonders beschäftigt?
Mich beschäftigt an diesem Fall vor allem, wie schleichend sich diese Situation entwickelt hat. Das war kein plötzlicher Moment, keine spontane Eskalation innerhalb weniger Minuten, sondern über viele Stunden hinweg verschlechterte sich der Zustand dieses Kindes immer weiter. Und trotzdem blieb die Einschätzung der Eltern im Kern dieselbe. Das wird schon wieder. Das ist nur ein grippaler Infekt. Genau das finde ich so bedrückend, dass Menschen manchmal so sehr an einer einmal gefundenen Erklärung festhalten, dass sie die Realität um sich herum nicht mehr neu bewerten. Selbst dann nicht, wenn die Warnzeichen immer deutlicher werden. Vielleicht auch, weil man Angst vor der Wahrheit hat, weil man hofft, dass es doch nicht so schlimm ist, wenn man sich nicht vorstellen kann, dass gerade das eigene Kind in Lebensgefahr schwebt.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und mit diesen Worten sind wir jetzt am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit.
Und wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung.
Und wir freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, beim nächsten Fall, beim nächsten Blick hinter die Robe.
Tschüss!